Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Hallihallo, Hallöchen, liebe Leute. Willkommen zu Episode 120. Was haben wir mitgebracht? Death Guard haben wir am Start. Die sind mir nämlich super, super wichtig, super besonders. Und ich als Eiterbeulenstecher Nico habe jemand anders noch mitgebracht. Wer ist mit an Bord?
Sekretschlürfer Dennis ist am Stissel.
Herzlich willkommen, mein Lieber. Ich freue mich, dass wir beide zusammen hier wieder einmal abliefern dürfen. Wie gesagt, über einen Themenkomplex, der mir besonders am Herzen liegt, der mich nicht nur im Lore-Universum begeistert, sondern auch schon auf dem Spieltisch, da ich sehr viel Zeit schon in diese junge Liebe gesteckt habe. Aber bevor wir jetzt direkt schon mal reinstarten, wie sieht's denn bei dir, bei unserem allseits beliebten Hobby Progress aus?
Tatsächlich nicht so mau wie die letzten Male, denn unser lieber Badab-Spiel nährt sich so langsam. Es ist noch so etwa anderthalb Monate Zeit bis dahin. Da ich aber schon sehr weit war, konnte ich es ja ein bisschen schleifen lassen. Bin jetzt aber gerade dabei, also mir fehlt ja eigentlich nur noch ein bisschen Battle Damage auf meinen Fahrzeugen und der Command Squad. Und da bin ich jetzt wieder dran. Also ich suche mir gerade die ganzen Bits zusammen, dass ich den Command Squad fertig bauen kann. Und dann geht es ja dann mit dem Bemalen los. Aber das Bemalen, der Bemalteil ist meistens der, was das, was am schnellsten geht. Bits suchen und so sehr, sehr schwer augmentierte Terminator bauen, das ist schon, das geht in die Zeit und dass das halt auch alles vernünftig positioniert ist auf den Bases und so weiter und so fort. Ich mache das ja immer so, habe ich schon öfters mal erwähnt, von unten nach oben. Ja, also erstmal Bases und dann die, dann
baue ich. Echt, du bist einer von unten nach oben?
Ja, immer.
Ich mache immer von oben nach unten, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Bases sind bei mir so ziemlich das Letzte, was gemacht wird.
Verrückt. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Dann, das sieht dann nicht, organisch aus bei mir irgendwie. Ich baue immer zuerst Bases und mache mir dabei Gedanken, okay, der könnte da so und so draufstehen. Und dann wird die Mini ja im Endeffekt dann so lang auseinandergeschnibbelt und zusammengeklebt und Green Stuff irgendwie dazwischen gepackt, dass ich es noch ein bisschen flexibel beweglich halten kann, bis das so steht, wie ich mir das vorstelle. Ja, nice. Und das, also ne, läuft, also da fahre ich ziemlich gut mit und aber es dauert halt, ne?
Dauert. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube aber auch, wenn man dann irgendwann einmal erstmal diesen Arbeitsprozess so verinnerlicht hat, dann kann man da, glaube ich, auch schlecht raus, oder? Also wenn das halt bei dir immer so der Fall ist.
Ja, gar nicht. Aber Ahnung. Ich habe auch kein Interesse da rauszukommen, weil es ist, ich bin ja, klingt ja immer doof, wenn man sowas sagt, aber ich bin ja alles in allem sehr, sehr, sehr happy mit meinen Miniaturen, was ich so baue. Und ich fahre da ja sehr gut mit und dementsprechend passt das schon.
Ja, nice. Ja, ich bin echt gespannt. Du wirst auf jeden Fall ja nochmal so richtig schön ein paar Nahaufnahmen hoffentlich von der ganzen Truppe.
Ja, auf jeden Fall.
Monate habt ihr noch.
Ja, mir ist auch letztens mal aufgefallen, weil es war irgendwie, da hatte bei Instagram einer so ein Ding hier gemacht von wegen, poste etwas Grünes, du bist dran und dann habe ich gesagt, ja, mache ich hier mal was von meinen Sons of Medusa. Und dann ist mir aufgefallen, wie wenig Fotos ich bisher davon gemacht habe. Also da muss ich...
Ich habe auch wirklich wenig bisher gesehen. Also ja. Bin da ja raus aus dieser einen Gruppe, aber ich würde ja schon mal wieder gerne was sehen.
Ja, also das muss ich auch mal wieder, ne? Also zum einen kommen jetzt halt die neuen Sachen, aber halt auch die fertigen Sachen, ist mir aufgefallen, habe ich kaum mal was vernünftig von abgelichtet, ne? Immer nur so mal hier und da mal eine Story mit einem Vorabfoto oder sowas, ne? Work in Progress.
Ja.
Aber muss ich mal dringend machen.
Ja, oh, geht mir auch. Also ich habe vor allem jetzt gerade ein gutes Beispiel. Also mein Hobby Progress ist, es gibt ja heute sogar meinerseits einen riesen Batzen Armageddon Progress, wenn du das so willst. Aber da wir da jetzt ein bisschen aus dieser Reihe raus sind, zählt das jetzt hier einfach mal unter Hobby Progress. Ich ja, habe nämlich.
Ist ja auch. Also Armageddon Progress ist ja Hobby Progress. Das
tut ja, so. Voll und ganz. Und zwar, ich habe wirklich meine Kinder hochgradig vernachlässigt. Selbst mein Hund ist, glaube ich, ziemlich sauer auf mich geworden, weil ich die Hunderunden abgekürzt habe. Ich habe mich, was weiß ich, wie häufig von der Arbeit krank gemeldet, damit ich fertig werde mit dieser Truppe. Nein, okay, das Letztere.
Das hast du natürlich also, nicht.
Alles. Nein, das alles nicht. Aber ich habe es geschafft. Ich habe nämlich, heute ist der 30.04., heute Abend treffen wir uns schon bei einem lieben Freund Tamam und bauen dort ein Spielfeld auf. Und morgen nach dieser Aufnahme wird es dann die große Apokalypse-Schlacht geben. Und zwar geht es nämlich um den dritten Krieg, um Armageddon. Der Angriff Gatskul, Maguru Trakas auf Armageddon und das Ganze im All. Also es wird ein riesiges Battlefleet Gothic Apokalypse-Schlachtchen. Und ich habe mit dem lieben Mitch zusammen in den letzten zwei Monaten, geplant haben wir schon länger, aber ich glaube jetzt so die Hochphase des Machens und Wirkens und Schaffens ist jetzt gerade zum Abschluss gebracht worden. 14.000 Punkte Orks haben wir beide auf die Beine gestellt. Ich habe natürlich 7.000, eher 7.000 Punkte und das beinhaltet eine Menge Raumschiffe. Und ja, ich freue mich halt wirklich, wirklich sehr, den Imperialen morgen die Hammelbeine lang zu ziehen und sie quasi in der Mitte zu zerbrechen, wenn meine riesigen Orkschiffe da durchballern.
Was hast du gerade gesagt? Ist der Merlin auch dabei?
Ja, Merlin spielt ebenfalls auf der imperialen Seite dabei. So gern ich ihn habe, desto doll werde ich ihm morgen den Hintern versohlen. Grüße gehen raus. Ja, ja und ich weiß gar nicht, ob er das sich jetzt noch anhören kann, bevor es losgeht. Ja, Merlin, ich kann es jetzt hier und heute mal kundtun. Du oder ihr werdet es auf jeden Fall mit zwei Space Hulks zu tun bekommen. Und das meinte ich nämlich eingangs bei Insta einfach mal wieder so eine Story machen. Von der Pike auf an mal ein Modell so abzulichten, also First Step und dann halt natürlich das Finale, das kommt natürlich ganz geil und das ist bei meinen Space Hulks wirklich, wirklich witzig, weil ich gesehen habe, so okay, am Anfang waren es einfach mal so drei übereinander geklebte Styrodor Würfel und was dann halt final daraus geworden ist, finde ich großartig. Und ja, ich bin mal gespannt. Also ein Space Hulk bei Battlefleet Gothic ist wie ein wütendes Wespennest. Je näher du rankommst als Gegner, desto schlimmer wird es. Und ich habe zwei davon und ich freue mich, wenn die Imperialen ein bisschen näher rankommen. Ja, und ansonsten haben wir ohne Ende Eskortgeschwader und Kreuzer, Schlachtschiffe und die werden natürlich hoffentlich den ordentlich einen auf den Latz geben. Hm. Ja, und das bringt richtig Spaß. Ich habe mich tatsächlich für zwei Hauptclans entschieden. Einmal die Goths, ganz klar, Nahkämpfer und die Blauen, meine erste Liebe bei den Orks, die Deathgulls. Die beiden Armeen werden halt, oder Flottenverbände werden bei mir ordentlich mitwirken. Aber auch ein kleines Kontingent Bad Moons habe ich mit dabei. Ja. Der Mitch hat auch noch ein paar Blood Axes. Ja, Bad Moons sind ganz cool. Allerdings wurden die ein bisschen uninteressanter bei dem Battlefleet Gothic, was wir jetzt spielen. Nochmal so als Randnotiz, jeder dieser Clans, den man sich da aussuchen kann, der hat eine besondere Eigenschaft. Goths sind natürlich im Nahkampf dann dementsprechend besser und so weiter. Und die Bad Moons waren früher insofern ganz cool, dass man sich, wenn man, also die Ork-Schiffe haben immer so eine variable Schussanzahl. Und die Bad Moons durften aufgrund ihrer, ja, tollen Munitionsmenge, die sie haben, weil sie so reich sind und sich viele Sachen kaufen können, durften sie halt immer irgendwie die Anzahl der Schüsse versuchen zu wiederholen. Also den W6 dafür. Mhm. Und das wurde aber genervt, das wurde alles fixiert und du hast nur noch ganz wenig Würfelwürfe in der Richtung. Und deswegen machten die Bad Moons nicht mehr so viel Sinn. Aber Bei dem Geschwader, was ich da spiele, das ist schon ein Must-Have bei denen. Mhm. Und ja.
Ich bin an der Stelle gespannt. Auch von mir noch liebe Grüße an Merlin, mit dem war ich nämlich letztens noch zu Gast beim Altdorfer Herold. An der Stelle natürlich auch liebe Grüße an alle. Zum Thema Mordheim. Da haben wir ein bisschen was.
Oh.
Da haben wir ein bisschen was geredet. Also ich habe ziemlich viel geredet, aber das ist auch eins meiner Lieblingsthemen. Das macht immer wieder Spaß.
Ja, und ist auch gut, wenn die anderen dann auch mal still sind und dir zuhören. Ne? Du hast ja einfach was zu sagen.
Ja, grundsätzlich, ja, natürlich. Das würde sehr vielen gut anstehen. Nee, also es hat mir großen Spaß gemacht und ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja. Mordheim.
Ja.
Müsste ich auch nochmal
spielen. Mordheim, mega nice. Best. Und jetzt, und das ist nämlich auch noch ganz cool. Ich hatte das, glaube ich, letzte Folge schon mal beim Hobby Progress erzählt, was ich halt für ein Spiel gehabt habe. Und zwar ein 30K-Spiel, Horus Heresy, Volume 2 noch, also Part 3.0 haben wir uns noch nicht so richtig rangetastet. Oder sind jetzt gerade alle so ein bisschen im Begriff damit irgendwie zu liebäugeln und mal gucken, wie es cool funktioniert, so die Spielmechanik. Ist cool. Ja. Und naja, und letztes Mal hatte ich erzählt, dass ich halt ohne Ende Space Marines bemalt habe. Und zwar die gute alte Death Guard. Also meine große Liebe im Horus Heresy Sektor und auch meine größte Armee in dem Bereich. Ich habe ein tolles Spiel gehabt. Ein 3000-Punkte-Spiel gegen den lieben Christian aus unserem Hobbykreis. Der spielt Iron Warriors und ich kam damit meinen.
Was Death denn direkt zu einem ziemlich coolen Typen macht, ohne dass ich ihn, glaube ich, kenne. Aber
ja, und der ist auch sehr engagiert dabei. Also der hat auch eine coole große Armee. Und aufgrund unseres jetzigen Spiels hat er noch mal mehr Bock, noch mehr Tactical Marines zu bemalen. Mhm. Da hat er schon drei große Trupps. Das kommt ziemlich cool. Und mein großer Plan oder mein Wille dahinter für dieses Spiel ist tatsächlich, eine möglichst Law-entsprechende Kriegsführung umzusetzen. Dementsprechend habe ich mich da an den Maltisch gesetzt und super viel bemalt und kam bei diesen 3000 Punkten auf nicht weniger als 80 taktische Marines, 17 Kataphrakti-Terminatoren, wer die Death Guard kennt, die lieben Terminatoren, drei mit den ganz großen Hosen an, zwei Contemptoren und ein Leviathan. Und natürlich noch ein paar andere kleinere Trupps, aber halt in Summe komplette Infanterie, alles hatte zwei Beine genauso wollte ich sie spielen. Und das war phänomenal lustig.
Das klingt fantastisch.
Hat richtig Spaß gehabt. Ja. Wir können ja überlegen. Ich hätte jetzt tatsächlich für diese Folge so unfassbar viele Bilder, die ich veröffentlichen möchte.
Ja, mach.
Kann man ja vielleicht eine Mischung machen. Eine Mischung aus dem Spiel mal gucken. Auch so, was ich auf jeden Fall sagen wollte. Bevor wir jetzt gleich einmal in die Death Guard einsteigen, das Spiel, soll ich jetzt mal ein bisschen was zum Spiel erzählen, wie es so war?
Ja, raus, was denkst du klar. Da? Ist doch Hobby Progress auch irgendwie, ne? Also von daher.
Ja, und ist es halt jetzt auch der fließende Übergang für die Folge.
Yeah.
Also, wie gesagt, 3000 Punkte Iron Warriors gegen 3000 Punkte Death Guard. Meine Armeeaufstellung, Creeping Death, ist eigentlich eine der absolut Lieblingsvarianten, Rites of War von den Death Guard. Im Endeffekt könnte man sich das so vorstellen, es sind unfassbar giftige Nebelschwaden, die übers Schlachtfeld wabern und sich überall in Granattrichtern sammelt, in Burgruinen, Gebäuderuinen etc., macht Dschungellandschaften zu Matschepampe und sorgt dafür, dass halt jedes schwere Gelände auf dem Spielfeld plus meine komplette Aufstellungszone gefährliches Gelände ist. Also alles hochgradig mit Giftgas vollgepumpt. Und diesen Fall haben dann halt bei unserem Spiel, da lichtete sich so ganz langsam in der Entfernung die Nebelschwaden und die Iron Warriors haben halt sofort auf mich geschossen, also erste Runde. Erste Beschusssalve ging von ihm aus und wir haben auch schon ganz ordentlich reingebrettert. Und da kam auch so das ziemlich einzige, wirklich nicht Lore entsprechende mal was vor. Und zwar hat er es geschafft, mir so viel Verluste bei einer Infanterieeinheit zu verpassen, dass ich dann, der Sergeant ist gefallen und auch der Bannerträger und dementsprechend musste ich tatsächlich da einen Moralcheck machen, habe ihn total verhunzt und dann sind tatsächlich dieses Mal die Death Guard vom Spielfeld geflohen. Das ist das einzige, ja, ein kompletter 20er Mob, das war echt schmerzhaft und das war auch das einzige Mal, was dann halt für das komplette restliche Spiel die Death Guard nicht so spielte, wie sie halt in der Lore vorkommen. Und das war natürlich ärgerlich. Naja, aber ich habe mich nicht lumpen lassen. Ich habe wirklich Verluste eingefahren. Aber ich dachte mir, nö, das sind die Death Guard. Verluste gehören dazu.
Ja.
Und so zeigte sich das dann halt auch im Spielverlauf. Also ich bin vorgerückt unter permanenten Boltersalven, die in alle Richtungen flogen. Der ein oder andere Trupp der Iron Warriors wurde dann auch mal in die Flucht geschlagen und ist dann halt in die Burgruinen, Gebäuderuinen geflüchtet, um dem Beschuss zu entfleuchten und direkt in die Giftgaswolken und da sind die nächsten gestorben. Und und wir hatten halt so ein schönes Niemandsland aufgebaut mit dem Grabensystem von Citerdes. Ich glaube gar nicht, dass es das überhaupt noch gibt. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Oder? Es ist so ein Hartschaum-Gelände.
Ja. Ey, ganz kurze Anekdote von mir dazu. Ich habe mir das nämlich mal. Ich habe da ein so ein Element von, weil ich mal gedacht habe, das habe ich mal irgendwie über eBay. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, glaube ich, ne?
Das kann sein.
Habe ich das mal über eBay gekauft, weil ich dachte so, boah, geil, ey, Grabensystem für ein Apfel und ein Ei, das ist ja cool. Und dann kam dann dieses einzelne Element dann an. Da dachte ich mir so,
ach, cool. Kacke.
Dann doch. Ja, doch nicht. Aber ist cool.
Hattest du gedacht, da ist ein bisschen mehr was davon?
Oh. Ja, ich dachte, das wäre eine Menge mehr.
Oh, ich habe tatsächlich damals... Oh, das glaube ich. Ich habe damals ja ein bisschen was gekauft an diesem Grabensystem und ich fand das irgendwie ganz schmuck und ich dachte mir, ich will das für mein Death Corps of Krieg haben. Und witzigerweise habe ich dann im alten Games Workshop hier in Hamburg noch einen anderen Bekannten getroffen und der hatte auch dieses Grabensystem, wollte das aber nicht mehr haben und hat es mir dann verschenkt und... Ja, dadurch haben wir im Hobbyraum eine sehr ansehnliche Menge an Schützengräben. Und genau die füllten jetzt halt auch das Spielfeld, das Niemandsland. Aber wir haben es halt so gespielt, dass es halt nur rein optisch halt eine Rolle spielt. Wir wollten da nicht zu sehr in die und durch die Gräben ziehen und so weiter. Weil ich glaube, sonst wäre nämlich auch jeder Graben ja auch im Endeffekt irgendwie tödliches Gelände gewesen wegen dem Giftgas. Ach so, die Death Guard ignoriert natürlich das komplette gefährliche Gelände. Die gehen einfach durch diesen Rauch durch und denen ist das völlig egal. Auf jeden Fall, die Iron Warriors waren auch absolut lore entsprechend, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben geschossen wie die Weltmeister. Die Iron Havocs haben blutige Ernte eingefahren und alter Schwede, die können richtig raushauen. Und
womit hat er die gespielt?
Und bitte?
Womit hat er die gespielt?
Ich glaube, das eine war ein 10er-Trupp Laserkanonen und das andere war ein 10er-Trupp, glaube ich, Maschinenkanonen.
Hervorragend. Ja. Das ist sehr gut. Ja.
Und die Laserkanonen haben gleich in der ersten Runde fast einen Contemptor von mir komplett zerrupft. Mhm. Aber danach haben dann ungefähr 3 oder 4 Trupps auf diesen 10er-Trupp Laserkanonen das Feuer eröffnet.
Ja.
Und dann waren nur noch, glaube ich, 4 da. Und die sind geflohen in Giftgas rein und ins Giftgas rein und dann waren nur noch 2 oder so da. Mhm. Ja, die sind später dann auch noch gefallen.
Ja, Havoks sind teuer, ne? Und die ziehen echt viel Hate dafür, dass sie, also da muss im Prinzip in der ersten Runde musst du das kaputt machen, was du auch wirklich kaputt machen wolltest. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine dritte Runde erleben, ist meistens so ein bisschen.
Ja, ich glaube, man neigt dazu halt auch irgendwie, man muss die ja auch irgendwie exponiert hinstellen, damit sie natürlich schießen und nicht jetzt einfach nur solche, sonst sind die meisten schweren Waffenteams ja so, dass die bewegen, oder wenn sie sich bewegen, halt nur Schnellschüsse, also auf die 6 plus machen können. Und da ist zum Beispiel auch die Death Guard so geil, weil die können ihre schweren Waffenteams, die können einfach gehen, die zählen halt immer als stationär. Und das heißt, mein 10er-Trupp Maschinenkanonen konnte halt aus der Deckung einfach rausgehen und dann erst das Feuer öffnen ohne Mali. Und das ist natürlich, habe ich mir gegönnt. Ja, und aber was die Iron Warriors wirklich drauf hatten, die hatten, also er hatte 2 große auch Infanterieblöcke dabei. Also das war ja sowieso so geil. Das war so ein großes Infanterie-Match. Es gab ein Rhino auf der Iron Warriors Seite und das war's. Sonst gab es halt nur 2 Beiner und das sah natürlich dementsprechend cool aus. Naja, und die beiden gegnerischen taktischen Trupps, die waren auch recht groß, hatten beide einen Apothekari drin und beide standen halt relativ früh zu Bespielbeginn an einem Missionszielmarker. Und der sich so ein bisschen an die Regeln erinnert, die Missionszielmarker bei den normalen taktischen, die sorgen für ein Feel No Pain. Und wenn einer bereits besteht, wird der verbessert. Und das heißt, beide Trupps hatten ein Feel No Pain von 4+. Und alter Schwede, hat das die hartnäckig gemacht. Die habe ich nicht kaputt gekriegt. Das ist unglaublich. Ich musste nachher, den einen Trupp, den habe ich nachher tatsächlich mit Hilfe meines Chefs und Dauerfeuer mit einem 10er-Trupp Grave Wardens, das sind die schweren Granatwerfer-Terminatoren, mit meinem Chef drin, also 11 super harte Burschen, die haben es nachher geschafft, den einen halt auseinanderzunehmen und nur durch Beschuss. Und der andere Trupp, der hat Beschuss abbekommen ohne Ende, super viel ausgehalten und erst als ich, dann ist ein Contemptor mit denen in den Nahkampf gegangen und Christian hat das geschafft, mit einem unglaublich coolen Würfelwurf irgendwie in der dritten Nahkampfrunde mit irgendwie 2 Sechsen an den richtigen Stellen und ich habe 2 Einsen gewürfelt und tatsächlich ist mein Contemptor gestorben. Der ist dann explodiert und da musste dann der zweite Trupp Kataphrakti-Terminatoren aushelfen. Also am Ende habe ich tatsächlich das Spiel nach Hause getragen, sogar sehr deutlich, aber die Menge der Verluste, die an der Seite bei mir aufgetürmt waren, wenn du das gesehen hättest, dann hättest du nicht gesagt, ja, der gewinnt oder der hat gewonnen. Also rein gerollter Köpfe, die da irgendwie auf meiner Seite gefallen sind, das ist waren unfassbar viele und die Verluste waren auch echt hoch. Aber, und da kommt wiederum dieses Fluffige rüber, die sind einfach weiter marschiert. Immer weiter.
Muss.
Das war cool. Ja, das zu diesem Spielbericht. Das war richtig, richtig, richtig gut. Und jetzt kommen wir einmal, würde ich sagen, gehe ich mal rein, oder?
Jawollo.
Wir sind ja schon eigentlich drin. Ich bin hier gerade schon am Erzählen von den Death Guard und die da draußen sind und die noch nicht so richtig kennen, die Death Guard sind eine der Verräterlegionen der Chaos Space Marines von heute. Man kennt sie als Seuchen, Krankheiten, Mutationen, zerfressene Fleischsäcke in Rüstungen, die ausschließlich dem Chaosgott Nurgle huldigen. Und der schickt halt ohne Ende seine, ich sag mal, lieben Aufmerksamkeiten, unser eins würde sagen Pestbeulen, den überall hin und die verrotten im lebendigen Leib, aber regenerieren und ist es einfach eine Mühsal zu erklären, wie so ein Space Marine oder Seuchen Marine der Death Guard so alles aushält. Aber die sind immun tatsächlich gegen jeglichen Schmerz. Und deswegen nehmen sie das halt auch nicht unbedingt irgendwie als eine Qual hin. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist für die ein Segen. Nurgles Segen. Und wir wollen heute so ein bisschen einen kleinen Einblick in die Geschichte bringen. Also nicht ganz so typisch komplett von der Peak auf an alles über die Death Guard erzählen, wie jetzt bei anderen Legionen, die wir erzählt haben. Mir war heute auf jeden Fall besonders wichtig, dass ihr einen Eindruck von den Death Guard kriegt und vor allem von deren Charakter, der, finde ich, sehr gut facettiert ist und im Laufe der Zeit auch irgendwo tragische Wandlungen vollzogen hat. Mhm. Und genau, und falls euch das noch nicht so aufgefallen ist, ich glaube, sollte aber, immer wenn wir irgendeine Legion besprechen von den ganzen, die es da draußen gibt, erzählen wir ja meistens auch eher nur so die 30K-Variante, also deren Urgeschichte, und gar nicht mal so großartig in die Neuzeit rein. Und das liegt tatsächlich ganz viel daran, dass wir den ursprünglichen Stil und Charakter dieser Legion einfach wirklich viel erzählenswerter finden, als jetzt die absolut modernste Lore, wie sie jetzt mit den Primaris Space Marines so vonstatten geht. So geht's mir jedenfalls. Und ich glaube, ja, und wir sind alle auch irgendwo True Size oder hier, also wir haben schon eine gewisse Anti-Primaris-Stimmung bei uns. Mhm. Und wir lieben halt einfach die Oldschool-Variante, muss man einfach sagen. Und für mich persönlich ist die Death Guard halt jetzt hier hervorzuheben aus dem 30K-Universum. Die sind für mich die Top 1. Und das ist, und ja, und nicht ohne Grund habe ich da schon sehr früh angefangen, die zu sammeln und zu spielen. Als die allerersten Horus Heresy Spielesets gab zu dem Volume 1, also wirklich, wo die Forge-Weltbücher noch draußen waren, da habe ich schon losgelegt, die zu sammeln und zu spielen, weil ich einfach deren Art und Weise, wie sie kämpfen, unfassbar gut finde. Und das habe ich im Spielbericht so gespielt und ja, und das wird ihr jetzt auch in der Lore hören. Und jetzt fang du mal gerne mit einem kleinen Einblick in die Frühgeschichte an.
Ja, sehr gerne doch. Also, wie wir wissen, die Space Marine Legionen haben alle ihren Ursprung auf Terra, ne? Also unserer guten alten Erde. Wie manch anderer Space Marine Legionen oder Astartes Legionen hießen die Death Guard aber nicht immer Death Guard. Und zwar hießen die ursprünglich, wurden die die Dusk Raiders genannt oder nannten sich selber so. Wo der Name herkommt, da kommen wir gleich zu. Die stammen ursprünglich aus einer Legion, die Albia oder Old Albia genannt wird. Haben wir auch an anderer Stelle auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen. Und zwar auf jeden Fall zumindest in der Folge über die Einigungskriege. Ne, das Albia. Das,
auch ganz frühe Anfänge.
Wie bitte?
Ganz frühe Anfänge.
Ja, ja, ist schon ein bisschen was her. Und also wir wissen, ne, die Erde war in so einem Mad Max-Status, ne, also hier absolutes Chaos herrschte hier und die Erde war bevölkert von irgendwelchen Techno-Barbaren-Stämmen größtenteils. Ne. Das heißt jetzt nicht, dass das alles irgendwelche geifernden Knilche mit irgendwie Elektroknochenkeulen gewesen sind oder sowas. Ne. Also
Techno-Barbaren.
Die gab es natürlich auch, auf jeden Fall. Aber Technobarbaren ist halt im Prinzip der Sammelbegriff für diesen ganzen proto-imperialen Menschheitsklumpen, der halt diese, diesen Planeten hier bevölkerte in dem Age of Strife. Wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Weiß ich gar nicht. Zeitalter des Strife. Was auch immer. Keine Ahnung. Ich habe es immer noch auf Englisch gelesen. So, und so haben wir halt diese Region Old Albia. Wir können davon ausgehen, dass damit unser heutiges England bzw. die britischen Inseln gemeint sind. Ne? Also es wird halt erwähnt, dass die halt nach Norden hin zum panatlantischen Reich, was auch immer, dass die mit denen Krieg geführt haben und dass auch der große Philosoph Shakespeare wohl ursprünglich aus Albia kam. Also man kann davon ausgehen, dass der England mit gemeint ist. Shakespeare,
ich glaube,
auch immer wieder mal erwähnt. Guter Mann. So, und Albia kann man sich halt so vorstellen, dass obwohl wir hier von Technobarbaren, von einem Technobarbaren Reich sprechen, waren die für Age of Strife Verhältnisse ziemlich hochtechnologisiert, ne? Also da wird halt auch erwähnt, dass die halt irgendwie hoch aufragende Bauten bewohnten, wo halt irgendwelche Schlote, wo die ganze Zeit irgendwie schwarzer Rauch rauskam, halt gewesen sind. Also man fühlt sich erinnert an so Bilder von Industriezeitalter England. Und dort wohnten halt diese uralten Kriegerclans. Und das Imperium, nachdem dann Albia später befriedet wurde, also eingesackt eher, das Imperium halt anfängt in Albia zu rekrutieren für mehrere Religionen. Und zwar ganz genau für drei. Das macht die Death Guard nur zur drittcoolsten Legion von Albia. Nein, Quatsch, das ist gemein.
What?
aber auch die Iron Hands und die Night Lords werden von Albia rekrutiert. Aber die Iron Hands, genau wie die Death Guard, halt von den stolzen Kriegervölkern, die es da gibt, und die Night Lords, die werden gezogen aus, also unter Albia gibt es anscheinend so eine Art Riesenknast, der auch gar nicht irgendwie versorgt wird, sondern da werden einfach nur Menschen reingestopft, sich selbst überlassen. Und diejenigen, die am Ende noch lebendig da rauskamen, die wurden dann für die Night Lords genommen. Also auch dann da
haben,
schon.
Dann haben die quasi ihr Australien unter sich gebaut.
Quasi, also richtig wild. ja, und ja, also das Imperium war sich schon im Klaren, dass da auf jeden Fall gutes Menschmaterial zu holen war. Auch schon im Vorfeld. Warum? Also erstens, ist es ja für so ein Imperium immer interessant, wenn halt ein Volk unterworfen wird, da halt ordentlich zu rekrutieren, und zwar halt ja Eliten ganzer Generationen zu ernten. Zum einen, um halt sich dadurch, dass man halt sagt, guck mal hier, wir wollen eure Ersten und Besten haben, weil ihr seid so toll und sowas, ne? So sichert man sich natürlich auf der einen Seite Loyalität und auch Frieden, und zum anderen hat man natürlich auch prima Pfand in der Hand, ne? So, denn Albia hatte gerade selber noch einen eigenen, ich sag mal, Einigungskrieg hinter sich, und die hatten da selber gegen den, wie hieß er, den unaussprechlichen König oder sowas gekämpft. Also das hatten wir auch immer wieder mal im Age of Strife. Es waren halt nicht nur einfach irgendwelche Menschen, so, es gab keine Inquisition oder sowas, ne? Also nee. Zauberer, Hexenkönige und sowas rannten frei herum auf diesem Planeten. Und sowas hatten die da halt auch selber gerade noch niedergeschlagen. Und die wollten Ruhe. Ja, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wollten die halt auch sich nicht schon wieder einem irgendwie dahergelaufenen Gewaltherrscher unterwerfen und das Knie beugen. So stellten sich halt, als der Imperator mit seinen Blitzlegionen, mit seinen Donnerlegionen da ankam, stellten die sich dem entgegen. Und der Imperator merkte so, boah, scheiße, ne? Also ich habe hier meine eigene ultraschwere Infanterie aus Thunder Warriors, und die stehen mir hier aber gegenüber mit ihren hochgepanzerten, hochmodernen für diese Zeit Soldaten, den Albion Ironsides wurden die genannt, ne? Also ist auch eine Form von Proto-Astartes, kann man von ausgehen. Ja. Aber nicht nur das, sondern die hatten halt auch noch Proto-Dreadnoughts dabei. So, und zu dem Zeitpunkt, da war der Imperator sich noch, da war er sich noch drüber im Klaren, okay, ich kann jetzt hier nicht einfach Thunder Warriors verschwenden, wie ich will. Die brauche ich noch. Ich habe noch den ein oder anderen Kriegsherrn hier irgendwie zu unterwerfen. Dementsprechend war der Imperator da etwas nachsichtiger und kam dann halt zu Verhandlungen an. Ne? Denn, wie gesagt, der wusste oder erkannte, die geben hier nicht auf. Die werden sich nicht einfach so unterwerfen. Das wird ein, auf Dauer wird es funktionieren, aber das wird ein wahnsinnig verlustreicher Abnutzungskrieg für beide. Und am Ende ist hier echt nichts zu gewinnen, außer halt ein riesiger Haufen Leichen. Ja, deswegen strebt der Imperator halt Verhandlungen an und erzählt dann, ich meine, der Imperator ist ja ein großer Redner auch gewesen und natürlich auch großer Psioniker. Also ich gehe mal davon aus, der wird halt den nicht nur von seiner Vision eines geeinten Terra und danach schicken wir eure nobelsten Söhne zu den Sternen und die werden zum... zur Ehre Albias und des Imperiums, das wir mit euch zusammen neu erschaffen, diesen Planeten hier, bla bla bla. Ne? Sondern der wird das natürlich auch wahrscheinlich mit Hilfe seiner psionischen Fähigkeiten den Leuten halt auch wirklich einfach sichtbar gemacht haben.
Ich, ne? Ich stelle mir gerade das so großartig vor, dass er da so ein Bettlaken aufgehängt hat, eine Lampe und dann mit so einem Händespiel
mit so die Visionen so nach. Peter und der Wolf hat er da noch zu Besten gegeben.
Und die Clan-Oberhäupter, ein Raunen hörst du. Oh,
ja, ah. Ne? Und die schwer, schwer beeindruckten Kriegsherren Albias glaubten das. Ne? Also natürlich auch beeindruckt durch natürlich die Macht und das Charisma, was dieser Herrscher da ausstrahlte. Aber halt auch natürlich die Weitsicht, dass der jetzt halt nicht hier ist, um alles kurz und klein zu schlagen, sondern mit denen wirklich zusammen das Imperium über ganz Terra neu aufzubauen. Und so gliedern sich die Kriegsherren von Albia mit ihren Truppen und allem, was dazugehört, natürlich auch ihrem ganzen Wissen und Know-how in das Imperium oder das im Stehen befindliche Imperium ein, im Entstehen befindliche, und stellen ihre Krieger und Geheimnisse so dem Imperator zur Verfügung. Der Imperator, der weitsichtig genug ist zu sehen, okay, was habe ich hier an Potenzial überhaupt in der Hand, fängt halt sofort an, Pläne zu schmieden. Okay, hier draus baue ich meine zukünftigen Astartes-Legionen. Ne? Thunder Warriors waren von Anfang an als endliche Ressource geschaffen. Ob er da von Anfang an auch vorhatte, mit hieraus dann seine Space Marines zu bauen, das weiß ich jetzt nicht oder das wissen wir nicht. Das geben die Quellen, glaube ich, soweit ich weiß, nicht her. Aber er ist ja ein findiges Kerlchen. Ne? Und und so erschafft er halt seine ersten Space Marine Legionen mit und mit. Und halt auch so die 14. Legion, die Death Guard, beziehungsweise dann halt am Anfang Dusk Raiders. Die sind ja am Anfang, wir sind ja hier nicht bei so komplett gebrainwashten, hypno-indoktrinierten Space Marines, wie wir das heute haben, sondern die sind sich halt ihres terranischen Erbes und auch ihrer Heimat sehr bewusst. Ne? Also wir haben es auch,
ja.
Auch später, während des Bruderkrieges, hast du halt Space Marines, die ihre Legionen verlassen, um zurück nach Terra zu gehen, weil sie sagen, ey, fuck that shit, hier will ich nichts mehr zu tun haben. Wie hieß er noch? Prominent.
Von den Death Guard?
Das weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall ein Psioniker.
Ach so.
Wird dann aber von der Inquisition dann auch festgenommen und weggesperrt. Aber auf jeden Fall, die sind sich halt ihres Erbes und ihrer Kultur sehr bewusst und bringen die halt auch sehr stark in ihre Legionen mit rein. Und hier haben wir dann halt bei den Dusk Raiders halt diese stoische Gelassenheit oder diese Entschlossenheit und so wird halt erkannt, okay, diese Legionen können wir wirklich bestens als schwere Infanterie benutzen, also die schwere Infanterie unter den Astartes, direkt nach den Iron Warriors, wie ich natürlich finde, ne? Weil müssen wir mal sagen, sind natürlich viel, viel cooler noch, ne? Vor allen Dingen, weil die schwarz-gelb bestreifte Schultern haben. Aber die sind natürlich auch die Death Guard Dusk Raiders sehr, sehr gut da drin, ne? Also Experten darin, halt einfach durch das Feuer durchzuwarten und das Feuer halt auszuhalten, zu überleben. Und so erwarb sich diese neu aufgestellte Legion schnell den Ruf, unerbitterliche, aber auch disziplinierte Krieger zu sein.
Ich bin ja voll auf deiner Seite, dass schwarz und gelb gestreift voll hübsch ist. Aber ich sehe vielleicht dann halt die eher an zweiter Stelle, die Iron Warriors. Und dann kommt erstmal meine Truppe. Weiß ich ja nicht. Aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten.
Aber ich meine, ich finde ja schon, dass die sich, also sowohl Iron Warriors als auch Death Guard, als auch Iron Hands, die sind sich ja schon ziemlich ähnlich untereinander.
Ja, aber ja, wobei ich muss ganz, dann sage ich aber noch, also die Iron Warriors sind halt die perfekten Belagerer, das steht außer Frage. Und ich sehe die auf einem, ich sag mal, Erste Weltkriegsschlachtfeld eher als diejenigen, die hinten die Geschütze bedienen. Und die Grabenkrieger, die Grabenratten, das sind die Death Guard. Rein von der Rollenverteilung. Sonst, also die, naja, weiß ich nicht, vielleicht. Oder?
Ja, weiß ich. Also ich meine, wir haben es ja auch immer wieder, dass die World Eaters unter größten Verlusten halt ihre Belagerungen durchziehen. Ne? Ich meine, du hast zwar nur mit Sachen, kurz und kleinen Bomben, nimmst du halt nichts ein. Ne? Da musst du halt auch einfach Infanteriekolonnen nach vorne schicken und immer in die Bresche schmeißen.
Breschen schlagen.
Ja, vielleicht ist es eher so, dass das Aufgabengebiet, ne, dass sie schon sich sehr ähnlich in ihrer Herangehensweise sind, nur es ist vielleicht das Einsatzgebiet leicht etwas anderes.
Das kann gut sein.
Iron Warriors schmeißt du gegen Festungswelle und Death Guard schmeißt du halt aufs offene Feld und lässt sie dann darüber marschieren.
Und das können beide Fraktionen auf jeden Fall richtig, richtig gut. Was die Death Guard auch gut kann, die kann sich super gut verteidigen. Natürlich kann das jede Legion, aber in diesem Fall ist es halt einfach der Inbegriff von Hartnäckigkeit und Unermüdlichkeit, was die Death Guard da so zeigt. Selbst unter schwerstem Feuer halten sie Stand und verteidigen ihre Stellung. Das hat jetzt, wie gesagt, bei meinem Spiel in der ersten Runde nicht hundertprozentig funktioniert, aber den restlichen Spielverlauf hat sich das tatsächlich doch sehr gut gezeigt. Und tatsächlich auch notfalls bis zum letzten Mann haben meine Einheiten auf ihren Posten gestanden danach. Im Angriff vernichten die Death Guard die Gegner systematisch nach Ziel für Ziel. Und zwar nicht, indem sie jetzt gezielt hier und dort zuschlagen, also so eine Nadelstich oder Florettattacke. Nein, die greifen wirklich in ganzen Wellen an. Wellen voller gepanzerter Körper. Und die lieben tatsächlich Feuergefechte auf kürzeste Distanz. Eine der absoluten Lieblingsspezialwaffen der Death Guard sind Melterwaffen. Und Melter sind einfach etwas, was halt auf kurze Distanz so ziemlich alles killt und brutzelt. Aber man muss dicht rankommen. Auch Melterwaffen habe ich übrigens bei allen, ich sag mal, Cybots eingesetzt bei meinem Spiel, was natürlich die Sache auch auf kurze Distanz äußerst ungemütlich machte für die Iron Warriors. Ja. Im frühen Feld, sag ich mal, im frühen optischen Look trugen sie graue, schmucklose Servorüstung und das Einzige, was sie halt da noch so ein bisschen dran hatten, waren ein paar Rangabzeichen und Auszeichnungen, die einst so das Wappen der Ironsides von Alt-Albia bildeten. Und jetzt besonders bezeichnend ist halt, dass sie die rechten Armschienen, Panzerhandschuhe und die Schulterplatte in einem tiefen Purpurrot getragen haben. So ein bisschen von der Farbe her getrocknetes Blut. Ich fand es auf den Bildern, die ich gesehen habe, ein bisschen poppiger sogar noch, als weil getrocknetes Blut geht eher so Richtung Braun, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich das da eher doch Richtung Karmesin fast schon eher. Und diese bemalte Seite war nun die rote Rechte der Gerechtigkeit des Imperators, als quasi so Symbol. Und die zeigten halt von vornherein natürlich gleich ihre Fähigkeiten, was ebenfalls auch mit dem roten Schimmer da an der Rüstung so symbolisiert wurde. Und zwar in den frühen Tagen des großen Kreuzzugs wurden die Dusk Riders ausgesandt und mussten natürlich nun ihre Taktiken, vor allem alte, bekannte, für sie bekannte, alte albische Taktiken haben die angesetzt. Und zwar haben die immer größere Bodenangriffe bei Einbruch der Nacht oder der Dunkelheit durchgeführt. Und da ist es halt auch so der letzte rote Stich der Abendsonne, weswegen halt auch dieser rote Stich in der Rüstungsfarbe, das kommt da ziemlich passend rüber, finde ich. Und genau in diesem Lichtwechsel, wo halt auch vielleicht die ein oder andere Wache auf der Mauer Schwierigkeiten hat, alles zu erkennen bei der hereinbrechenden Dunkelheit. Und in dem Moment, wo da das offene Gelände auch so ein bisschen überschattet ist, da starten die ihren Vormarsch. Ja. Und das auch sehr, sehr, sehr beeindruckend. Wie gesagt, unermüdlich, einfach nach vorne und keine Gnade. Und das zeigte sich halt auch dadurch, dass sie relativ zügig sich einen Ruf erwirtschaftet hatten. Und der war tatsächlich so, der hat wirklich einen Schatten aufgebaut, der weit, weit vor der Legion bereits zu Boden fiel und die Gegner, die wussten, wer da kommt. Wenn die gehört hatten, nämlich die Dusk Riders, wenn die ein Ultimatum gestellt hatten, so, Leute, gebt die Festung auf, wir sind die Dusk Riders. Wie gesagt, der Gegner da drin wusste, was passiert. Und in dem Moment, wo die hörten, dass die Dusk Riders kommen, sind die auch hart ins Wanken geraten und haben nicht selten auch ihre Waffen hingeworfen und haben vor lauter Panik aufgehört, ihrem alten Herrn treu zu bleiben und wollten sich auf keinen Fall mit den Astartes messen.
Wer kann es ihnen verdenken?
Eben, absolut. Und was ich aber jetzt auch so cool finde, und das finde ich halt auch so, so bezeichnend, so vom Charakter, das ist charakterstark. Also die sind mit beiden Beinen auf dem Boden. Und was ich toll finde an den terranischen frühen Dusk Riders, dass die halt auch das nicht nur rein optisch sind, sondern auch in ihrem Wort. Die sind nämlich tatsächlich, so unerbittlich sie auch sind in ihren Angriffen, sind die auch extrem ehrenhaft ihrem Gegner gegenüber. Das bedeutet, wenn sie wirklich so einer Festung gesagt haben, okay Leute, kommt raus, bis dann und dann, habt ihr Zeit, euch zu überlegen, ob ihr freiwillig aufgibt oder nicht. Und wenn die das gemacht haben, dann haben die da nicht irgendwie jetzt vielleicht wie Nightlords oder Angrons Schlechter sind da halt drüber hergefallen und haben vielleicht doch alle massakriert. Nein, die haben tatsächlich dann auch die, die aufgegeben haben, da Gnade walten lassen. Und haben da nicht exempelmäßig da irgendjemand noch erschossen oder so. Nö, die waren da wirklich fein hinterher. Aber wenn du den wirklich, wirklich dummen Fehler gemacht hast und dir zu viel Zeit gelassen hast und diese Bedenkzeit für die Kapitulation nun verstrichen ist, dann hattest du nicht unbedingt nochmal die Chance, irgendwie ein Wort in deren Richtung oder dass du dann auch irgendwo auf ein Ohr triffst. Das sagt irgendwie, okay, ich möchte vielleicht doch jetzt aufhören. Nein, dann kommt die Gnadenlosigkeit der Dusk Riders durch und wie wir sie kennen, unaufhaltbar. Die marschieren da durch. Aber man muss auch klar und deutlich sagen, dieses ehrenhafte Verhalten oder diese ehrenhaften Bedingungen, die sie dem Gegner stellten, das waren tatsächlich ausschließlich menschliche Gegner und aber auch die es wert war. Also wenn du da einen degenerierten Mutanten Haufen hast, Oder vielleicht irgendwie eine, was weiß ich, was es damals alles gab, eine Ketzer-Zitadelle, wo, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, so eine Mischung aus Frauen- und Kinderschänderkulten irgendwie aktiv war, die es nicht wert waren, in das Imperium aufgenommen zu werden, die haben dann natürlich auch nicht solche Bedingungen gestellt bekommen. Die wurden gleich gekillt. Ja. Ja. Und nun setzte sich halt dieser Ruf, den sich die Dusk Riders erarbeitet haben, den bauten die weiter aus. Und zwar nicht nur jetzt über ein, zwei Jahre, sondern von ihrer Gründung bis zum Eintreffen einer besonderen Einheit, dazu kommen wir gleich, sind einfach mal 80 Jahre ins Land gegangen. Das heißt, 80 Jahre marschiert die Legion unermüdlich für den Imperator, unerschütterlich im Dienste des großen Kreuzzugs durch die Galaxis. Und jetzt kommt noch so ein zweiter Kniff, den ich ganz cool finde. Die sind halt in diesen 80 Jahren unterwegs und treffen halt auf extrem viele, also die einzelnen Legionen, auf ihre verschollenen Primarchen. So, haha, wiedergefunden, toll, alles Liebe, alles Gute, so ungefähr. Die blieben aber weiterhin erstmal eine ganze Zeit lang ohne ihren Primarchen und hatten so eine Art Waisenstatus. Aber wohingegen vielleicht die eine oder andere Legion wirklich danach lechzt, ihren Primarchen zu finden.
Oder auch schon das Pech hatte, ihren Primarchen schon getroffen zu haben.
Oder auch das, oh ja, gut, dass du es so sagst. Da war ja nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Definitiv nicht. Nee. Und genau, aber dieser Waisenstatus, der stärkte tatsächlich noch dazu diese Unerschütterlichkeit der Legion. Und die waren im Geheimen auch echt stolz auf ihre Selbstständigkeit und auf ihren unbeugsamen Stolz, auf ihre Ehre und auf ihren einfach selbst geschmiedeten, nicht durch ihren Genvater beeinträchtigten Charakter. Und auch die militärischen Triumphe, die die 14. Legion auf so unfassbar vielen zahlreichen Welten erlangt hat, das kann man nicht von der Hand weisen. Und das war ihr Verdienst, das war nicht die ihres Primarchen. So, und jede, ich sag mal, Gute-Nacht-Geschichte geht zu Ende und wandelt sich in einen Albtraum. Nämlich die Wiedervereinigung steht an. Und die hinterlässt Spuren an der Legion. Und zwar enorme.
Ja. Ja, denn, ja, wie schon gesagt, auch alles, wie heißt es, alles, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, sozusagen. Ja. Hätten sie mal. Denn die werden halt wieder vereint mit ihrem Primarchen Mortarion. Wir sollten vielleicht mal eine Folge über Mortarion machen.
Kann man bestimmt.
Denn
können wir auch.
Zum einen, ich meine, Primarchen, die haben alle eine geile Origin-Story und ja auch jetzt mittlerweile Mortarion gehört ja auch zu den Primarchen, die auch wiedergekehrt sind. Bei dem geht es ja auch weiter. Ich meine, die meisten Legionen sind ja eher ja generisches 0815-Gefolgskram ihres Chaos-Gottes, aber die einzelnen Primarchen, die sind ja auch alle auf ihre Art und Weise ein bisschen tragisch. Von daher wäre es gar nicht verkehrt, mal eine Folge über den zu machen, um dann halt auch mal ein bisschen zu verstehen, wo der denn herkommt und warum er denn so ist, wie er ist. Also, ja, Mortarion wird vom Imperator gefunden beugt dann halt natürlich sein Knie dem Imperator gegenüber, weil der Imperator ja natürlich auch seinen Vater erkennt und ja, ist aber schwer gezeichnet von seinem Krieg, den er da selber auf Barbarus geführt hat und sowohl psychisch als auch physisch, ne? Also Mortarions weiteres Leben und ganz viel in seinem Handeln ist ja geprägt zum einen von einer echten Überzeugung, die Menschheit vom Joch böser Tyrannen zu befreien. Lustig, dass sowas dann von so jemandem kommt. Und halt seinem Hass auf alles, was Hexerei ist. ja, bis er dann selber zu einem Magiewesen wird, aber dazu dann an anderer Stelle. Jedenfalls auf jeden Fall
wird... Ich würde auch definitiv sagen, das machen wir, ich würde sagen, jetzt einfach mal dingfest. Alles rund um Mortarion.
Ja.
Finde ich auch eine super Sache. Über den kann man tatsächlich auch echt einiges so erzählen.
Ja.
Und ich mag halt auch den Übergang von... Also alleine, was dem im Kopf durchging beim Ende seiner Death Guard, wie er sie kannte.
Genau. Ich meine, wir haben ja auch letztens,
machen wir auf jeden Fall.
Wir haben ja auch letztens beim Konzil von Nicaea war Mortarion ja auch einer der großen Redner. Und ja, also auch der ist halt, die wenigsten von den Primarchen sind zumindest zu dem Zeitpunkt wirklich schwarz-weiß. Ne? Also auch in seinem Handeln nicht wirklich stringent. Dass die ja selber als in ihrer Rolle als ja fast allmächtige Kriegsherren richtig harte Unterdrücker sind, das wird denen ja den meisten oder einigen von denen ja auch gar nicht wirklich bewusst, ne? Aber Mortarion sieht sich wirklich als Befreiungskrieger der Menschheit, ne? Gegen alles, was da irgendwie von außen an repressiven Kräften auf die Menschheit einwirken könnte, ne? Es ist, könnte man vielleicht sogar mal irgendwie einen Psychologen zu einladen, mal gucken, was der dazu sagt. auf jeden Fall erkennt der Imperator, dass sein Sohn Mortarion auch ein äußerst fähiger Kriegsherr ist und überträgt ihm halt umgehend das Kommando über seine Legion, die ja sowieso sein genetisches Erbe in sich tragen. Der versammelt die Legion vor sich und erscheint denen halt, ne, so wie man Mortarion halt kennt, ne, in Roben gehüllt, sah ja auch nie wirklich gesund aus und halt bewaffnet mit seiner riesigen schwarzen Sense, die er halt auf Barbarus ursprünglich seinem Ziehvater entrungen hatte. Und so erscheint er denen halt wie, ne, mehr tot als lebendig, also schon quasi wie der sprichwörtliche Sensemann, der er nun mal auch ist, ne? Aber dann halt auch in, ich meine, das ist ein Primarch, ne? Ist wahrscheinlich irgendwie so 4 Meter groß. Das schürt schon Eindruck, auch bei eisenharten Astartes.
Seid meine unzerbrochenen Klingen. Ihr seid die Death Guard. Durch eure Hand wird Gerechtigkeit geübt und Verderben wird 1000 Welten heimsuchen.
Primarch Mortarion während der Vereinigung mit der 14. Legion. Kurz Zwischenspiel. Ich hoffe, das war nicht zu cringe. Ja, und unter diesem Dekret sind mit einem Handstreich die Dusk Raiders nimmermehr und geboren ist die Legion der Death Guard. In sämtlichen Aufzeichnungen, Annalen und so wird dieser Name von jeher geführt. Und und flößt auch, also das Auftauchen dieses Namens alleine flößt den Feinden der Menschheit Angst und Schrecken ein. Ne? Also Death Guard, da weißt du genau, ne? Selbst wenn du nicht weißt, wer da kommt, aber wenn du schon hörst, so Death Guard, das ist schon
nicht gut.
Wird ein schlechter Nachmittag. ne? Mortarion ist kein, wie soll man sagen, das ist kein leichter Chef, ne? Also das ist halt, ja, wie gesagt, ein Kind der Umstände, aus denen er halt hervorkommt. Und so übernimmt er halt mit gebieterischer Strenge sofort das Kommando über seine Armee. Allerdings ist er nicht so wie jetzt zum Beispiel in Perturabo, dass der halt seine Untergebenen hasst oder so, ne? Der ist schon sehr kalt und distanziert und auch sehr streng, ne? So ist er nun mal. Aber Der wird natürlich von seiner Legion bedingungslos verehrt und die Folgen ihm und seinen Lehren buchstabengetreu, ne, bis in den Tod nun mal, so wie es die Tradition halt auch in dieser Legion ist. Aber Mortarion sieht in denen nicht, wie es halt ein Perturabo tut, halt im Prinzip sein eigenes Versagen sozusagen, sondern eine Art Werkzeug, sein Werk auf Barbarus und halt seinen Willen halt durchzusetzen, dass die Menschheit zu befreien. In den folgenden Jahrzehnten kämpft die Death Guard also wirklich unermüdlich im Dienste des Großen Kreuzzugs. Ne? Also die Death Guard mit Legionen wie den Iron Warriors, wie den Iron Hands, wie den Imperial Fists, das ist das Rückgrat des Großen Kreuzzugs. Ne? Die ziehen raus und arbeiten halt sich da ab. Also das sind die Zugpferde, die da richtig reinhauen und natürlich auch bluten, wie kaum andere Legionen. Ne? Und damit kommen die halt mit großem Eifer voran. Ne? Also das ist ja auch, das hatten wir auch schon mal, das ist einer der Gründe, warum die halt später mit dem Ausscheiden des Imperators aus dem Großen Kreuzzug alle so enttäuscht sind auch, ne? Weil du hast halt Legionen, die nehmen das, den Großen Kreuzzug als sinnstiftenden Teil ihrer Identität halt an, ne? Das kommt ja immer wieder mal, dass gesagt, ja, der Imperator hat den Großen Kreuzzug ihren Sinn und Zweck verraten. Warum sollten wir dem dann noch weiter folgen? Aber ja, dazu an anderer Stelle mehr. Die sind nicht so, dass die irgendwie großartig auf einem Planeten landen, da alles kurz und klein bombardieren, alle Leute umbringen und dann da halt erstmal was aufbauen. Ne, die sind im Prinzip wie so ein Heuschreckenschwarm und sind mit ihrer Flotte einfach nonstop unterwegs. Ne, ziehen von einem Feldzug in der Leere zum nächsten, nehmen Planeten nach Planeten. Die halten wirklich nur an, um entweder Nachschub aufzunehmen oder halt einfach da Krieg zu führen. Die stationieren keine Garnisonen, die strecken sich nicht über, wie es zum Beispiel dann die Iron Warriors machen, ne? Strecken sich nicht über Planetensysteme, sondern bleiben schön kompakt in ihrer Kreuzzugsflotte. Und wie eine, ja, so eine Speerspitze bohren die sich halt einfach ins Weltall. Und reißen und morden sich da einmal quer durch, ne? Das ist der Große Kreuzzug, ne? In Reinform. Da gab es bei Game of Thrones oder Song of Ice and Fire dieses wunderschöne von den Eisenmännern, von den Eiseninseln. Das Motto, wir säen nicht. Das fand ich sehr schön eisekalt und das passt da sehr, sehr gut zu. Ne? Also die sind
passt sogar wirklich gut.
Ne? Im Gegensatz zu Legionen wie den Blood Angels nach der Vereinigung mit ihrem Primarchen oder halt auch die Wordbearers, die halt nicht gekommen, um Erleuchtung und Kultur zu bringen, sondern die bringen das Schwert. Und so prägt halt durch seine eiserne Härte Mortarion seine eigene Legion halt immer, immer mehr. Und so vermischt sich halt dieser ursprüngliche Kulturgedanke Albias mit den Lehren Mortarions, ne, aus seinen Erkenntnissen, auf seiner Giftwelt Barbarus und aber immer mit dem Ziel, die Menschheit von Unterdrückung und Terror zu befreien. In den Augen Motarions konnte halt eine solche Freiheit nur dadurch erlangt werden, dass halt diejenigen vernichtet werden, die die Menschheit fesseln und verschlingen würden. Sonst.
Genau, und wie kann man halt gegen solche Leute vorgehen? Das ist ein Krieg, der einfach ohne Gnade und Grenzen oder eine Art der Zurückhaltung oder Nachgeben geführt werden musste. Das ist immerhin der Kampf um die Zukunft der Menschheit. Und der kann in den Augen Mortarions, der kann nur gewonnen werden. Und wie man so schön sagt, jedes Mittel ist dafür recht. Also egal, ob du eine besonders schreckliche Härte an den Tag legen musst oder grausame Taten vollbringen musst, davor ist nicht zurückzuschrecken, weil das größere Ganze ist halt viel, viel wichtiger und überwiegt dann halt auch den Einsatz solcher Mittel. Und deswegen ist alles für den Sieg nur recht und billig. Und dieses eine Ziel, das hat er nicht nur in sich verinnerlicht und weswegen wir das durchaus mal in der Folge über ihn beschreiben können, das ist halt auch sein Lebensinhalt auf dem Planeten, von dem er stammt. Er hat da nun von Anfang an irgendwie um die Befreiung der Menschheit kämpfen müssen, gegen Tyrannen. Und das halt auch mit aller Härte. Und genau das hat er jetzt seiner Legion verinnerlicht. Und das Tolle ist für ihn, da er das ja jetzt nun irgendwie in der Galaxis so vorantreibt, dass die Death Guard eigentlich nahezu das perfekte Instrument für seine Idee ist. Und er hat den perfekten Infanteristen eigentlich. Und zwar, der ist anfassungsfähig, sind selbstständige Krieger, alleine die komplette Terraner-Sektion, alles Veteranen, alle topfit, die wissen, was sie können und worauf sie stolz sein können. Und darauf kann natürlich Mortarion zurückgreifen. Die sind halt auch komplett von der Ausstattung, wie jetzt zum Beispiel die Iron Warriors, wenn man die sich kurz nimmt, deren Schiffe sind komplett auf ihre Art der Kriegsführung ausgerüstet. Das heißt, die haben da Munitionsschiffe, die haben Schiffe, die einfach nur Belagerungsgerät produzieren und das am laufenden Band, um halt die Art und Weise der Iron Warriors zu unterstützen.
Ja.
Und genau so ist halt auch die komplette Bewaffnung der Death Guard. Die Death Guard ist nämlich, wie gesagt, super anpassungsfähig und liebt halt auch den Einsatz in gefährlichen Gelände. Mhm. Und deswegen muss ihre Ausrüstung auch dementsprechend robust sein. Man könnte es, ich würde sagen, jetzt heutzutage vergleichen mit der Kalaschnikow. Die Kalaschnikow, die kann im Staub liegen, die kann unter Wasser landen, die kann im Schlamm stecken und so weiter. Die arbeitet, die kann immer noch schießen. Und so muss man sich das Equipment der Death Guard vorstellen, die einfach unverwüstlich ist. Das Einzige, was die Death Guard wirklich ganz clever macht, und das wirkt aber einfach gar nicht so, weil du das halt einfach so subtil machst, weil die Death Guard, ja, die sind halt wie der Amboss, der nach vorne läuft, aber ein cleverer Amboss. Also die lesen das Gelände im Vorfeld und suchen sich die besten Stellen halt aus, um dort Krieg zu führen, um dann halt den Gegner mit diesen massierten Infanterieformationen niederzuwalzen. Und ich bin halt ein großer Fan von massierter Infanterie. Immer schon gewesen.
Ist auch einfach schön, muss man ja auch sagen. Ne? Also ja. So hobbymäßig finde ich es, abseits von Warhammer finde ich es ja toll. Also es war ja für mich ein unheimlich erhebendes, oder Erlebnis letztes Jahr da bei der Darstellung von Waterloo zu sein. Ne? Ich meine, das waren halt auch Infanteriemassen, die sich da dieses Feld hochwälzten, ne? zu Trommelschlag und Pulverdampf, das war ganz toll. Und bei Warhammer sieht es ja auch einfach geil aus, wenn du eine große Massenarmee hast mit wirklich vielen taktischen Trupps und so weiter und so fort.
Ja.
Das ist super. Super, super.
Da komme ich auch wieder auf das Spiel zurück. Hm. So 80 nur taktische Marines auf dem Spielfeld so zu sehen, das ist also das bringt auch den Gegner ins Schwitzen, wenn er sieht, wie viele da einfach so stehen. Okay, ich kann ihm vielleicht 20 pro Runde wegschießen, aber dann sind nach der Runde 1 immer noch 60. So, und das ist halt, das sind Zahlen, das ist schon ganz cool.
Ja, ich muss auch mal gucken, ob ich es noch schaffe für meine Sons of Medusa, die ja auch so, Söhne Albias sind, ne, streng genommen als Ironhands Nachfolger, dass ich für die auch noch einen zweiten taktischen Trupp hinbekomme. Ist zu geil einfach.
Lohnt sich und sieht großartig aus.
Ja.
Also und ich habe ja einen selbst Trupp auch gebaut, ein Killteam von denen.
Ah, hervorragend. Ja, geil. Ja, mit Schilden, ne?
genau, ja, eine Mischung. Ich habe auch ein paar mehr taktische. Also, ich hatte ja zuerst auch mal überlegt, die zu einer etwas kleineren Streitmacht aufzubauen, aber dann kamen halt viele andere Projekte dazwischen. Aber ich glaube, was habe ich da? 10, 12 Sons of Medusa habe ich, glaube ich.
Geil.
Ja.
Ja, ich habe einen Assault Squad gebaut, den ich gar nicht spielen werde. Und dementsprechend werde ich, glaube ich, noch einen taktischen bauen. Ist einfach zu schön.
Ja, taktische kann man tatsächlich nie genug haben. Sind einfach Allrounder.
Wo wir gerade dabei sind, wie hältst du es da eigentlich mit dem Fahnen-Heini in einem taktischen Trupp? Kriegt der Sergeant Banner auf den Rücken oder hast du einen einzelnen Fahnen-Heini, der mit Fahne rumrennt?
Tatsächlich trage ich, oder ist das nicht der Sergeant? Weil der Sergeant, also ist ja auch nach den Regeln so, ist ja ein anderes Modell. Das ist dann halt sozusagen die Aquila oder was auch immer dann der trägt. Das ist tatsächlich immer ein anderer.
Aber früher war das ja irgendwie Wechsler, immer so, Sergeant hat ein Banner auf dem Rücken, ne? Das war ja einfach früher bei Space Marine
so. Oldschool-mäßig, ja.
Ja. Aber sie sieht man ja kaum noch, ne? Ich habe auch ewig keinen Sarge mit Banner gebaut. Doch, für meine Astral Claws. Da hat ein Sarge das.
Ja, und wenn du einen solchen hast, dann ist es halt aber auch gleich, sag ich jetzt mal überspitzt gesagt, der Armeestandartenträger. Mhm. Also der das Banner der Legion oder so trägt. Und das ist dann natürlich auch schon ein, wie heißen sie noch, ein Konsul. Und das ist natürlich schon ein bisschen gleich höheres, spezielles Charaktermodell. Aber nee, so hast du ja auch drei verschiedene. Also du hast einen mit der, einmal den Sergeant, dann den vielleicht mit der Vexilla. Und dann wiederum ein anderer ist ja das zum Beispiel im Augury Scanner oder sowas.
Ja.
Der dann, also deswegen, da hast du halt tatsächlich drei Charaktermodelle oder drei Modelle und nicht eins, was alles beinhaltet. Das finde ich aber auch ganz gut. So, dann hast du bei 20 Marines halt auch trotzdem noch Abwechslung drin.
Ja.
Ja. Kommen wir zu den Infanterieformationen. Genau. Und zwar muss man, wie ich schon vorhin einmal erwähnt hatte, dass die Death Guard war der Amboss. Und ein Amboss, der halt auf dich zuläuft, ist sehr beängstigend, finde ich. Und
also ist mir noch nie passiert, aber stelle ich mir ziemlich gruselig vor. Man denkt sich auch so, scheiße, was macht der Amboss da? Verdammt, der steht doch eigentlich.
Und warum wird er schneller?
Ja.
Und ich schieße drauf und es passiert nichts.
Macht doch Ping.
Naja, wie zu so einem Amboss gehört es natürlich auch, dass es Hammer gibt. Und Hammer sind in diesem Fall andere Legionen gewesen, die im Verbund mit den Death Guard natürlich hervorragend gearbeitet haben. Das heißt, die Death Guard marschiert nach vorne als Amboss und der Hammer, dass dann halt irgendwo die andere Legionen dann zuschlagen. Der Feind wurde auf jeden Fall in, ich sag mal, den allermeisten Fällen zur Kapitulation oder zur kompletten Vernichtung geführt. Und was allerdings, und das finde ich dann halt so albern, andere Primarchenbrüder von Immortarion fanden tatsächlich diese Taktik völlig plump und einfallslos. Und wenn man das halt so genau so sich auch anguckt, wie es so jetzt bisher rüberkommt, ja, mag sein, aber sie funktioniert. Und vor allem funktioniert sie mit den Doktrinen der Death Guard umso mehr, weil erstens, die sind robust, die sind effizient, ihre Ausrüstung geht nicht kaputt, du hast keine experimentellen Sachen, die irgendwie nur dann und wann zuschlagen, du hast keine irgendwelche Sprungtruppen, die jetzt unbedingt dann aus dem Orbit abgeworfen werden müssen. Nein, die haben halt eine klare Taktik. Und rund um diese Taktik sind sie Perfektionisten. Also die wissen ganz genau, wann sie an einer Stelle, sage ich mal, die nächste Formation an Infanterie gleich mit hinten reinschicken müssen, um halt den Druck aufzubauen oder den Gegner zu brechen. Und das zeugt ja auch auf eine gewisse Art und Weise von einem Gefühl für die Organisation und Struktur. Und du musst ja auch erst einmal dir die Basis schaffen, um sowas umsetzen zu können. Und das zeigt sich halt bei der Death Guard, indem sie halt unangenehm viele, will ich jetzt nicht sagen, aber es sind unfassbar viele beeindruckende Siege, die sie halt nach Hause gebracht haben. Mhm. Und die werden halt dann von solchen Primarchenbrüdern vielleicht nicht so wahrgenommen, aber die stehen nun mal auf dem Papier. Und was natürlich jetzt auch die Söhne Mortarions ich sag mal, richtig, richtig gut finden und sie zu noch besseren Infanteristen macht, ist, dass sie natürlich vom Genmaterial Mortarions profitieren. Der ist ja nun unfassbar resistent gegen jegliche Art von Toxinen und äußeren Umweltbedingungen. Mhm. Da ist er natürlich topfit für. Und das macht natürlich die Söhne Mortarions um ein Vielfaches auch robuster, wo andere Legionen zum Beispiel nicht eingesetzt werden können, auf zum Beispiel Giftgasmonden oder so, da kann die Death Guard wunderbar vorwärts marschieren und angreifen. Mhm. Und genau, und mit dem Beginn von Mortarions Übernahme der Legion, seitdem gibt es natürlich auch einen hohen Prozentsatz an Legionären, oder vor allem Rekruten, Neophyten, die von Barbarus stammen. Und Barbarus ist eine Giftwelt, kann man nicht anders sagen. Das sorgt dafür, dass die Neophyten schon auch selbst ohne das Material von Mortarion, also das Genmaterial, sind jetzt schon robuster als andere Menschen. Und das gepaart mit dem Genmaterial ist natürlich das mega. Naja, was macht es dich, wenn du einfach so viel robuster bist als die anderen Legionen? Das macht dich auch irgendwo stolz darauf, wer du bist. Und diese waren echt stolz auf ihre unbezwingbare Physiologie und konnten halt, wie gesagt, in den gefährlichsten Kriegsgebieten kämpfen. Was sie ebenfalls super, super gerne eingesetzt haben, die kannten sich ja nun wirklich schon gut aus mit Gift, Gas, Toxinen etc. Es gibt aber auch noch andere extrem giftige Waffen, die die Legionen damals eingesetzt haben. Aber die waren teilweise auch unter einem gewissen Ruf zu sehen. Ja. Zum Beispiel Phosphex-Waffen oder Rad-Waffen. Rad steht hier für, wenn du so willst, atomare Waffen.
Mhm. Strahlung.
Strahlungswaffen. Und die setzten auch extrem gerne Viruswirkstoffe ein. Und diese Kombination aus Gift, was sie dem Gegner entgegenpulverten, das sorgte natürlich auch ein bisschen dafür, ich sag mal, dass ein zweifelhafter Ruf den Death Guard mittlerweile anheimfiel. Aber, wie Mortarion das schon sagte, alle Mittel sind recht. Ja. Und ihn kümmerte das auch überhaupt nicht, was die anderen sagten.
Also um da mal ganz kurz reinzugrätschen, ne? Also das ist jetzt nicht nur so, dass das irgendwie komisch beäugt wurde, sondern also der Einsatz von Atomwaffen außer zu sanktioniertem Exterminatus war geächtet, ne? Das war wirklich nicht, fand man nicht geil, ne? Ich meine, auch Ultramarines haben ja in großen Mengen hier Dings, Destroyer Squads verwendet, ne? Einfach weil Ultramarines nun mal die ultimativen Pragmatiker waren. Aber das war nicht cool, ne? Also da gab es keinen Applaus für. So. Ja, also, weil ich lustig finde, weil ein möglicher Scheiß ist komplett irgendwie so, ja, dann zerreißen wir halt hier Menschen mit Kettenschwertern, so, aber Atombomben, nee. Nee, also hier Genozid wird hier noch von Hand gemacht, oder? Das ist ehrlich.
Ja, also Wenn man heutzutage ja auch irgendwie von, ich sag mal, Atombomben sozusagen aus der Terroristen-Ecke kommt, wenn man sich die ganzen Actionfilme und so aus den 80ern und so anguckt, dann spricht ja auch immer von einer schmutzigen Bombe. Mhm. Und diese schmutzige Art der Kriegsführung ist natürlich nicht gern gesehen, aber Mortarion war es scheißegal.
Ja.
Scheißegal, hat er gesagt.
Wusstest du, dass die schmutzige Atombombe eine spezielle Art von Atombombe ist?
Ja, ich glaube, da ist doch noch eine andere Art von angereichertem Uran mit drin,
ja, oder nicht? Das ist im Prinzip eine Bombe, mit der du im Prinzip Atomen, also strahlenden Scheiß halt einfach so sprengst, ohne dass du richtige Kernschmelze dabei hast, sondern
okay.
du verteilst halt einfach überall radioaktiven Scheiß damit so. Das ist wild.
Das ist schon richtig, richtig ulkig.
Also Mortarion hätte es geliebt.
Und Mortarion hat es auf jeden Fall geliebt und der hat es auch eingesetzt.
Mhm.
Und genau. Und auf der einen Seite ihm war halt der Ruf bei den anderen völlig egal, aber er persönlich war super, super stolz auf seine Söhne, weil die halt genauso robust waren, wie er es mochte. Und durch diese unerschütterliche Stärke, die sie einsetzen konnten, konnten sie nun mal jene verteidigen, die zu schwach waren, sich selbst zu schützen. Und das ist halt so seine. Das ist sein Ursprung, ne? Auf Barbaros. Das hat er, damit ist aufgewachsen. Und aber das, wie das so häufig ist, eine der effektivsten Legionen, und das dazu gehört die Death Guard, all die Taten, die sie halt umgesetzt haben, die Siege, die sie eingefahren haben, trotzdem wurden ihre Erfolge weitgehend unbeachtet.
Ja.
Und Die hat man da jetzt nicht so großartig gewürdigt, wie andere, die sich wahrscheinlich gleich in den Vordergrund gestellt haben.
Mhm.
Und nicht nur das, wenn die zu zweit oder zu dritt, also die Death Guard mit anderen Legionen zusammen irgendeinen Sieg einfuhren, war es meistens die andere Legion, die den Ruhm abstaubte. Und das ist natürlich auch nicht so geil für das Ego von Mortarion, weswegen er auch recht früh einen extrem guten Draht zu seinem Bruder Horus hatte. Er fühlte sich tatsächlich auch fast von Anfang an einfach irgendwo auch dem Horus näher als seinem Vater, dem Imperator. Also der hat einfach gemerkt so, ey, Horus ist ein Guter, der mag mich. Und vor allem, Horus hat halt genau diesen, den Wert erkannt, den er in Mortarion hat. Weswegen auch die Sons of Horus, und die Death Guard in Kombination einfach eine sehr, also nahezu unschlagbare Streitmacht waren.
Ja.
Und die kämpften halt auch gerne und häufig nebeneinander.
Was ja wiederum lustig ist, weil die Sons of Horus ja genau eine der Legionen gewesen sind, die den ganzen Ruhm immer abbekommen haben. Ne?
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber, und das hat ja dann diesen Charme von Horus ausgemacht.
Ja.
Er hat ja trotzdem seine Brüder gewürdigt und er hat denen halt Lob geschenkt. Er hat klare Worte gefunden und gesagt, hey, das hast du richtig gut gemacht. Auch wenn vielleicht auf dem großen Papier die andere Legion, die Sons of Horus, halt den Sieg einfuhren.
Auch wenn auf dem Papier meine Legion dadurch natürlich wieder richtig rasiert hat. Aber du warst auch richtig cool, also wirklich.
Du warst richtig, richtig gut. Du warst richtig gut performt.
Ja.
Im Mittelteil war es vielleicht ein bisschen löchrig, aber nein. Du kriegst auf jeden Fall eine Rose. Und der konnte halt sehr charmant sein. Ne? Also wenn Horus dich nicht reden konnte, wer denn sonst?
Ja.
Und aber eine Sache entwickelte sich jetzt auch langsam. Und zwar durch diese Art der Nichtbeachtung der Erfolge und des Voranpeitschens gegen Tyrannen und Co. überall. Da ist irgendwo auch was in Mortarion und auch in seiner Death Guard so ein bisschen am Entstehen.
Mhm.
Und zwar das, was früher ihre große Aufgabe war, die Schwachen vor den gemeinen, bösen, starken Schützen. Das wandelt sich jetzt so ein bisschen. Und zwar am Anfang fanden sie es halt noch unbedingt cool, diese Unterdrückung und die Ketten der Unterdrückung zum Bersten zu bringen. Und jetzt wandelt sich das Bild so langsam und die Death Guard fängt an, jene Leute zu verachten, die sich selber nicht schützen können und nicht selbst verteidigen können. Und da ist jetzt so ein ganz großer Knackpunkt in der Legion. Und das finde ich halt auch ganz cool. Wenn du, je länger du deiner ganzen Sache da treu bist, auf einmal irgendwie der Keim des Zweifels oder der bricht da so langsam durch. Und das finde ich echt ganz cool eigentlich. Das ist ein cooler Move.
Das haben wir ja bei mehreren Legionen, ne? Dieses ewige Unterwegssein, immer wieder nur Schlachten und zwar wirklich verlustreiche Abnutzungsschlachten, dieser sinngebende, identitätsstiftende Kreuzzug, das Zelebrieren der eigenen Härte und Stärke, das macht halt mit einigen Legionen ein bisschen was, ne? Das haben wir in Auszügen bei den World Eaters, das haben wir extrem halt hier bei der Death Guard und bei den Iron Warriors. Und die gehen ja auch einen ähnlichen Weg. So. Und so kommt es halt, dass diese eisige Kälte, Härte, dieser tödliche, menschenverachtende Pragmatismus halt immer stärker wird. Und die terranischen Einflüsse, wie halt auch in vielen anderen Legionen, halt, die gehen zurück. Ne? Wo du vorhin schon mal gesagt hast, ne, irgendwelche Traditionen, so, da gibt es ja zum Beispiel diese Tradition, dass Mortarion Söhne von ihm dadurch lobt, wenn die ganz was Tolles gemacht haben, dass die mit ihm ein Glas Gift trinken dürfen. Ne? Das ist ja so eine Tradition von ihm, die er dann da einführt. Ne? Und
finde ich. Da holt er den coolen Shit raus.
Genau, den guten. Einmal Küstennebel Queen für alle.
Und oh. mit Modder drin. Modder von Barbaros.
Ja. dieses einstige noble Stolze von den Dusk Raiders, das tritt halt in den erstmal in den Hintergrund und wird halt mit komplett ausgelöscht, sodass der terranische Einfluss im Prinzip verschwindet. Das sieht man nicht nur, oder das merkt man nicht nur, dass das eine Veränderung von innen ist, sondern auch äußerlich. Dieses einstige, dass der Krieger seine Rüstung pflegt, ne, und super in Schuss hält, das verschwindet halt auch mit und mit. Ne? Ich meine, die haben schon immer mit Annahme des Death Guard, der Death Guard-Identität, verschwindet ja zum einen dieser rote Arm bei den Rüstungen mit und mit und so eine schlichte, elfenbeingraue, unbemalte Ceramidrüstung wird halt bevorzugt. Aber selbst die werden zunehmend schmuckloser und abgenutzter. Ne? Man lässt es halt so ein bisschen so. Ne? Hier und da kommen neue Markierungen, irgendwelche Squad-Legionsmarkierungen in einem trüben Jadegrün kommen zum Vorschein. Diese erinnern aber mehr an so den korrosionsbeständigen Schlamm von Barbaros, mit dem die Krieger dort ihre eigenen Eisenpanzer halt beschichtet hatten. Und alte Heraldik und terranische Einflüsse verschwinden, ne, und werden halt durch diese Stammesdinger da von Barbaros einfach ersetzt. Nicht nur das, auch die militärische Hierarchie, die sich vorher an den Kriegerkulten von Albia orientiert hatte, die wird schlicht und ergreifend abgeschafft. Durch seinen vorhin schon angesprochenen Hass auf alles, was Hexe und Psionika ist, wird das Librarium der Legion aufgelöst. Macht er das schon im Vorfeld zum Konzil von Nicaea oder danach? Ich glaube, der war dann Vorreiter. Ne? Müssten wir jetzt nochmal nachschlagen. Ich will ja jetzt nichts Falsches sagen. Also der sagt, ne, Schluss, aus, hier, weg, ne, und war da ja auf jeden Fall halt in der Ideengeschichte davon Vorreiter und weil der halt, ne, von seinem Giftplaneten da das waren Nekromanten, ne, die es da gab, halt noch schwer gezeichnet war. Ja, also richtig finster. Und
die haben ja richtige Zombies da auch.
Genau. Parallel dazu gab es durchaus das Angebot, aus diesem Scheißplaneten ein blühendes Paradies zu schaffen. Naja gut, ist ein bisschen übertrieben, aber es gab die Möglichkeit, die Bestrebung, Barbarus zu terraformen, um endlich hier diese ganze Giftatmosphäre da loszuwerden. Aber Mortarion in seinem fast fetischhaften Hang an seinem Planeten sagt da, nee, das gibt es hier überhaupt nicht. Das ist der Planet von meinem Volk, der gehört uns, das haben wir durch Blut und Leichenberge hier erkauft. Wir wollen das so. Außerdem ist es nun mal, im Prinzip ist es ja eine Todeswelt und wir wissen, alle Todeswelten produzieren fantastische Rekruten für Space Marines. Das wollte er sich nicht durch die Lappen gehen lassen, ne? Da, nur damit dann halt irgendwer da irgendwelche Bodenschätze ausbeuten kann. Nee, das gibt's nicht. Und so begab es sich, dass die ursprünglichen Anhänger von Mortarion auf seinem eigenen Planeten halt diese ursprüngliche Herrscherkaste da ablöste und dann halt die neue Elite dort bildete. Ne? Wie schon gesagt, solche Planeten bringen ziemlich harte Menschen vor, die gutes Space Marine Material bieten und so kam es dann halt auch, dass die Söhne der neuen Aristokratie sich in Massen der Legion da anschloss. Ungeachtet der hohen Verluste, die ein später Eintritt mit sich bringt. Das wurde halt angesehen als geringer Preis, den man gerne zu zahlen bereit ist, weil immerhin hat man halt so die Möglichkeit, Mortarion, seinem einstigen Erretter oder ursprünglichen Erretter, halt weiter dienen zu können und dem halt auch ein bisschen was zurückzugeben. Also die haben den halt wirklich geliebt, ne?
Ja, voll und ganz. Durch und durch. Aber das hast du ja bei einigen anderen Legionen ja auch gehabt, in dem Moment, wo sie befreit wurden, beziehungsweise der Imperator oder den Primarchen und so weiter gefunden hat, dass dann halt auch super viele Kämpfer, die ja eigentlich vom Alter her überhaupt kein Neophytenpotenzial haben, sich trotzdem dieser Gentherapie hingegeben haben, obwohl die halt reihenweise gestorben sind. Die sind alle so verliebt in ihre Primarchen und da ist es nicht anders. Allerdings, das Coole ist wiederum, dass das bei den Söhnen von Mortarion ein bisschen besser funktioniert hat als bei anderen Legionen.
Ja, die sind halt hart, ne? Also auch schon vorher. Ja.
Achso, stimmt, genau. Ja, genau. Da bin ich, ne? Ja, genau. Das ist das Krasse. Auf der einen Seite, also Mortarion liebt diesen natürlichen Widerstand seiner Herkunft, also dieser Rekruten von Barbarus. Und deswegen sieht er es auch äußerst ungerne, wenn es doch irgendwann mal aufgrund der Verluste und der Kampfkraft der Legion, wenn die einfach so ein bisschen ins Wanken gerät aufgrund der Art der Kriegsführung, dass sie dann doch mal Rekruten von anderen Planeten nehmen mussten. Also das mochte er wirklich nicht gerne, wenn es dich irgendwie vermeiden ließ. Im Großen und Ganzen wirkte deswegen aber auch halt Barbarus wie so eine kleine Rekrutenfabrik, weil aufgrund der Kriegsführung, wie die Legion der Death Guard marschiert, da brauchen die halt auch sehr, sehr viele Leiber. Und was wiederum, und das kommt der Legion wiederum zugute, dass sie halt nahezu ausschließlich von Barbarus rekrutieren. Die natürliche Robustheit der Rekruten durch die Umgebung sorgt dafür, dass sie das Genmaterial der Legion deutlich besser akzeptieren und überstehen, diesen Prozess der Einpflanzung der Gensaat, als jetzt bei anderen Legionen der Fall ist. Und das macht natürlich die Sache ganz cool, wenn du von, ich sag mal, jetzt überspitzt gesagt, von 5 Bewerbern sonst nur einen hast, hast du halt dadurch von 5 Bewerbern 3 oder so, und die durchkommen. Und das ist natürlich eine mega, mega Sache. Und dann kannst du halt auch den Planeten halt so nutzen, wie er ist. Und ja, und genau, diese Widerstandsfähigkeit und die Art der Kriegsführung, das hatte ich ja, glaube ich, auch, ach stimmt, das hatte ich vorhin schon erzählt, dass sich super, super gerne die Sons of Horus ja halt mit denen zusammen auf dem Schlachtfeld blicken ließen, weswegen ja halt auch Mortarion Horus hörig war, könnte man sagen. Und witzigerweise, es gab noch einen anderen kleinen Sonderling unter den Primarchen, mit dem kam Mortarion auch noch sehr, sehr gut zurecht. Und das war für mich bei der Recherche hier für die Folge dann doch ein kleiner, witziger Seitenblick. Und zwar Konrad Kurze, der Primarch der Nightlords, ist tatsächlich ein eher guter Kumpel von Mortarion. Mhm. Und da finde ich mal wiederum so, wie kommt das denn? Liegt es dann tatsächlich an dem Ursprung Alt-Albias, dass man dort zusammen irgendwo rekrutiert hat, dass es da irgendwo ein gewisses gemeinsames Potenzial hat? Weil ansonsten sehe ich da nicht wirklich viele Verbindungen zwischen Nightlords und Death Guard. Hm. Deswegen hat mich das schon ein bisschen so verwundert. Aber finde ich super.
Vielleicht dieses abgewichste Durchziehen-Ding, so komme was wollen.
Vielleicht.
Wir sind die Monster, die von uns erwartet wird, dass wir die auch sind, quasi.
Ja, irgendwie sowas in der Form. Was übrigens aber schon überall gemunkelt wird, und ich finde das schon krass, wenn das überall gemunkelt wird, dass man munkelt, Mortarion sei Horus treuer ergeben als dem Imperator. Also wenn das andere schon so unter der vorgehaltenen Hand sagen, finde ich das schon mal bedenklich, dann wird es mit Sicherheit auch der Imperator gehört haben, aber der Imperator sagt, okay, wenn er Horus treu ist, dann ist er ja faktisch mir auch treu und loyal ergeben. Und das ist ein ziemlich großer Irrtum.
Yep.
Als wir, und ich sag mal, die Geschichte hat's geschrieben, da wollen wir gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ich sag nur eins. Als natürlich Horus als Kriegsherr dem Imperator sich abwandte und sein eigenes Ding machen wollte, da war es nahezu klar, dass Mortarion sofort mit auf seine Seite zieht. Deswegen, ja. Mortarion und die Death Guard waren mit die Ersten, die auf der Seite der Sons of Horus gekämpft haben. Und ja, das waren auch diejenigen, die auf Istvan 3 erstmal fast ein Drittel ihrer eigenen eher loyalen Anteile der Legion gekillt haben, um halt sozusagen den eher Imperator treuen Part, vorwiegend Terraner, also terranische Altbestände, sag ich jetzt mal, um die loszuwerden.
Ja.
Und dann natürlich im Anschluss waren die auch mit die Ersten, die halt auf Istvan 5 natürlich dann halt den großen Krieg anzetteln.
Ja.
Also, ja.
Oh, ja, das hat ja auch einfach gar keine Überzeugungsarbeit, war da nötig, ne, um Seiten so groß. Das war ja wirklich nur so, ey Mortarion, ich mach hier Aufstand, so, mach's mit. Und das war ja wirklich direkt so, jo. Ich dachte, du fragst mich,
ja, genau,
so, nach dem Motto.
Ja, genau. Das war halt eigentlich eine Selbstverständlichkeit, könnte man fast sagen. Und an dieser Stelle würde ich das fast begrüßen, wenn wir, und weil das ist tatsächlich auch, ich war am Liebäugeln, das hier auch noch mit ins Skript reinzunehmen, aber vor allem, wenn wir jetzt so den Blick auf Mortarion oder auf eine Folge mit Mortarion gucken, ich glaube, der besondere, der besondere Verfall der Death Guard, den würde ich sehr, sehr gerne dann da besprechen. Und vor allem, weil das, was der Legion da passiert ist, in einem, ich sag mal, eher kurzen Zeitabschnitt, das hat fast dafür gesorgt, dass Mortarion sich selbst zerriss. Also der war nicht mehr derselbe danach, definitiv nicht. Aber das hat einiges mit ihm gemacht. Aber das würde ich gerne nochmal besprechen. Aber das finde ich eine gute Idee, wenn wir da beide nochmal ein schönes, oder vielleicht auch mit dem lieben Nil zusammen, wenn wir da irgendwie eine schöne Folge zu machen.
Ja, gerne. An der Stelle, wenn ihr vielleicht mehr von uns generell zu, nochmal, wir haben schon Ewigkeit mehr, generell seit Ewigkeiten kein All Eyes On mehr gemacht. Na, wenn ihr sowas nochmal mehr hören wollt oder so, lasst uns das gerne wissen, irgendwie in den Kommentaren oder schreibt uns eine Instagram-Nachricht oder sowas. Ne? Da freuen wir uns immer, wenn wir da Feedback bekommen, ob jetzt gut oder schlecht. Ja gut, ich freue mich deutlich mehr über gutes immer. Feedback, aber immer
mal Feedback damit. Oh, und mir ist auch noch was eingefallen. Das werde ich nächstes Mal auch noch mal gleich eingangs erzählen. Wahrscheinlich sogar in den nächsten 2-3 Folgen. Ich fahre ja tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal nach Ewigkeiten nach Wacken. Das wollte ich mal erwähnt haben. Und lasst euch doch einfach mal mit, ich sag mal, Namen und Telefonnummer, schickt hier alles einfach mal an beim Imperator nichts Neues. Und ich werde versuchen, aufgrund der Menge der eingehenden Leute, die vielleicht Bock haben, mit mir ein paar Bierchen zu zischen,
mit jedem
eine Running Order zu machen, mit jedem ein Korn zu trinken oder einen kleinen Barbarus-Trunk oder was auch immer. Ja. Ja, meldet euch zahlreich. Ich hätte Bock, einige Leute kennenzulernen und ich glaube, Wacken ist doch eigentlich eine ganz witzige Grundlage dafür. Von daher werde ich auch nächstes Mal nochmal das gleich eingangs erwähnen.
An der Stelle bedanken wir uns nochmal herzlich bei unserem Sponsor Küstennebel Queen. Nein, Quatsch. Aber wäre lustig.
Oh ja.
Und unter dem, ja, unter dem, oder wie heißt es, mit dem Code Nierenschaden Nico
bei der nächsten
Küstennebel Bestellung 20%.
Genau, gebt unseren Code ein. Kommen wir zur Playlist. Und ich würde das, glaube ich, direkt einmal durchagern. Das fiel mir gleich zu Beginn super, super schnell ein. Und das passt einfach heute in die Folge und darf auf keiner eigentlichen Playlist in der Richtung fehlen. Und zwar Alice Cooper, Poison.
Geil.
Ein zeitloser Klassiker. Ja, Mann. Poison
running through my... Klasse. Ja, und ja. Ich bin zweierlei, weil es einfach so nah aneinander ist und weil es alt ist. Ich hätte gerne einmal Poison von Prodigy. Und
ja.
Ich hätte gern Acid Folk von Perplexa, wer das noch kennt.
Oh, das kenne ich jetzt noch nicht. Das muss ich mir mal antun.
Ja.
Nice.
Passt.
Ja, voll. Und dann bleibt auch gar nicht mehr viel an dieser Stelle zu erwähnen. Guten Morgen, guten Abend, Mahlzeit.
Genau.
An euch alle da draußen.
An dir da.
Je nachdem, wann ihr die Folge hört, hört euch alles gerne dreimal an. Finden wir witzig.
Ja.
Und meldet euch.
Genau. Ja, als nächstes geht es eh nochmal weiter mit, ich habe diese und nächste Woche nochmal Aufnahmen für Wochenshows mit Gästen. Den lieben Zigor haben wir nochmal zu Gast und Bolterjugend. Cool. Und wir kochen dann noch mit ein paar anderen Leuten. Nils ist ja, glaube ich, auch, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein wenig in der Vorproduktion. Also die werden wir so reinstreuen, so wie es passt. Ne? Also gerne wieder. Also wir machen ja gerade etwas längere Wochenshows. Und gucken einfach, wie es auskommt, aber so von dem Feedback, was ich so immer wieder bekomme, die scheinen ja auch echt gut anzukommen, von daher machen wir da einfach so weiter.
Peace, also, Leute. Also viel Spaß da draußen. Tschüss.